Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander das Wort aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Lukas 18, 31 bis 43. Er, also Jesus, nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Es geschah aber, als er Jericho nahte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führe. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott, und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden uns heute vor allem den ersten Teil zuwenden. Ich werde wohl mehrere Teile noch über diesen Abschnitt machen an den nächsten Sonntagen, mehrere Predigten unter dem Gesamtthema Gott macht keine halben Sachen. Heute haben wir den ersten Teil Klarheit über Jesus. Es ist die dritte Leidensankündigung Jesu, mit der unser Abschnitt beginnt. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Was will er dort tun? Es wird alles vollendet werden. Deshalb auch das Gesamtthema: Gott macht keine halben Sachen. Jesus ist nicht gekommen, um irgendwas anzufangen. Jesus ist gekommen, um zu vollenden. Und zwar alles, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Der Menschensohn ist der von Gott verheißene Messias, der das Heil der Welt bringen wird. Und er wird es eben nicht nur anfangen, er wird es vollenden. Nämlich das, was geschrieben ist, Gottes prophetisches Wort. 7 Einzelheiten sagt Jesus voraus, die sich an ihm erfüllen werden. Er wird den Nationen, den Römern, ausgeliefert werden. Das ist geschehen, die Juden haben ihn an Pontius Pilatus ausgeliefert. Er wird verspottet, geschmäht, angespien, sie werden ihn geißeln und töten. Genauso bestätigen uns in allen Details die Passionsgeschichten. Das alles gab es allerdings sonst auch, dass Menschen von den Römern verspottet, ausgepeitscht, getötet wurden. Aber das 7. und letzte gab es vorher noch nie, dass er am dritten Tag auferstehen wird von den Toten. Der Tod wird keine Macht mehr über ihn haben, denn Jesus ist gekommen, alles zu vollenden, auch den Sieg über den Tod. Gottes Wort erfüllt sich, Gott macht keine halben Sachen. Was er angekündigt hat, das zieht er durch bis zum letzten Punkt. Soweit sind wir aber noch nicht, noch ist Jesus nicht am Ziel, noch ist Jesus auf dem Weg. Und da am Weg, am Straßenrand, kurz vor Jericho, sitzt ein Blinder und bettelt. Er hört, da sind eine Menge Leute unterwegs. Was ist da los? Jesus, die 12, einige Frauen, über 100 Jünger, wir können es aus dem Zusammenhang des gesamten Evangeliums erschließen und eine große Menge weiterer Menschen, wahrscheinlich vor allem Pilgerreisende nach Jerusalem, sind hier unterwegs. Die Menge, der Blinde spürt, da liegt was in der Luft. Und er fragt nach, die da vorübergehen, was ist los? Liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist die entscheidende Frage, wenn Jesus auch an unser Leben herantritt. Was ist los? Was hat dieser Jesus mit mir zu tun? Kann er meinem Leben Sinn und Erfüllung geben? Kann er mein Leben heil machen? Der erste Punkt, die entscheidende Frage. Wie unterscheidet sich doch dieser Blinde von den meisten Menschen heute? Denen ist alles andere wichtiger als Jesus und wichtiger als das ewige Heil. Gott sendet seinen Sohn, der stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Und? Ja, sagt der moderne Mensch, das ist ja alles schön und gut und ich habe ja auch gar nichts gegen Jesus. Gegen Jesus haben ganz wenige was. Nicht mal die Muslime, die verehren als Isa, als einen Propheten. Aber im Moment habe ich wirklich andere Sorgen. Ganz anders der Blinde. Der war ein armer Mann. Er brauchte seine Tageseinnahmen, um zu überleben. Aber als er hört, dass Jesus kommt, da weiß er, wichtiger als alles andere ist jetzt, dass ich Klarheit über Jesus bekomme. Was kann er meinem Leben Gutes tun? Es kommt der Tag, da sind alle anderen Sorgen winzig klein. Ich muss mir da selber auch immer wieder sagen, liebe Geschwister, mit was quälen wir uns so Tag für Tag an Gedanken, an Sorgen, an Lasten? Wenn ich noch 30 Jahre lebe, wer weiß, ob es der Herr schenkt. Was sind 30 Jahre? Dann stehen wir vor dem Herrn. Und alles andere, was uns in diesem Leben gequält und belastet hat, zählt dann gar nichts mehr. Es kommt nur noch darauf an, wie wir vor dem Herrn stehen, was wir ihn aus unserem Leben haben machen lassen. Es kommt der Tag, da steht der Mensch vor dem lebendigen Gott. Es kommt der Tag, da steht der Mensch vor seinem Schöpfer. Und dann zählt nur noch eine einzige Frage, habe ich Frieden mit Gott? Habe ich Vergebung meiner Sünden? Und deshalb haben wir im Lied vor der Predigt gesungen, ach, sucht doch den, lasst alles stehen, die ihr das Heil begehret. Genauso macht's der Blinde. Er lässt alles stehen und liegen. Ihn interessiert nur noch eines, wie kann durch Jesus die Kraft Gottes in mein Leben kommen? Der Blinde hat keine Ruhe gegeben, bis er die Antwort auf diese entscheidende Frage gefunden hat. Er hat die Prioritäten seines Lebens richtig gesetzt. Wie gesagt, er ist ein bettelarmer Mann im wahrsten Sinne des Wortes, bettelarm. Er hätte ja auch sagen können, so viele Leute wie jetzt kommen nicht jeden Tag vorbei. Die Gelegenheit gilt zu nutzen. Jetzt muss gebettelt werden, was das Zeug hält. Was mit dieser Volksmenge los ist und mit diesem Jesus, das kann ich heute Abend auch noch in Erfahrung bringen. Erstmal kommt das Geld. Aber der Blinde hat die Prioritäten ganz anders und richtig gesetzt. Erstmal kommt das Heil. Im anderen Fall wäre Jesus an ihm vorbeigegangen. Der Blinde wäre bettelnd am Wegesrand sitzen geblieben und nicht sehend geworden. Aber der Blinde bettelt nicht mehr, er fragt nach. Und er bekommt die Antwort, Jesus von Nazareth kommt gerade vorbei. Letzten Sonntag hatten wir gehört, dass Gottes Wort uns mahnt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Genau das tut der Blinde, er hört, dass Jesus nahe ist. Jetzt ist er zu finden. Da fängt er an zu schreien, was die Stimmbänder nur hergeben. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wie viele schieben das auf, bis Jesus vorübergegangen ist? Dann kann es sogar so weit kommen wie bei Esau, von dem es heißt, er fand keinen Raum zur Buße obwohl er sie mit Tränen suchte, dann ist es zu spät. Dass wir die Zeit doch nicht verpassen, dass wir doch die entscheidende Frage stellen, solange es an der Zeit ist, wer ist dieser Jesus, wie kann ich mit ihm leben? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, gibt unser Leben Antwort darauf? Die meisten von uns werden ja nicht mehr vor der ersten Frage vor allem stehen. Die haben, denke ich, doch durch Gottes Wort längst erkannt, wer Jesus ist. Aber dann geht es ja auch darum, gibt unser Leben nun anderen Menschen Antwort auf diese Frage, wer Jesus ist. Wodurch wurde der Blinde auf Jesus aufmerksam? Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Der Blinde hört die Volksmenge. Das weckt seine Neugier. Vielleicht hat er auch schon ein paar Brocken über Jesus aufgeschnappt, bei denen, die da vorbeilaufen an ihm. Und er merkt, da ist was Besonderes im Gange. Und er fragt nach, was ist los? Das Volk, das mit Jesus unterwegs war, war für ihn die Veranlassung, dass er nach Jesus fragt. Liebe Geschwister, das sind wir heute. Wir sind das Volk, das mit Jesus unterwegs ist. Ist unser Leben so, dass Menschen dadurch auf Jesus aufmerksam werden? Ist unser Leben so, dass Menschen fragen, wer ist der, mit dem ihr unterwegs seid, dem ihr nachfolgt? Ist unser Wesen so auf Jesus ausgerichtet, dass die Welt dadurch, weil sie unser Wesen sieht, nach Jesus fragt? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine ungeheure Aussage, eine ungeheure Verheißung, aber auch ein ungeheurer Auftrag. Ihr seid das Licht der Welt. Ist unser Leben so, dass es als ein Licht Jesu in die Finsternis dieser Welt hineinstrahlt? Paulus schreibt, ihr seid ein Brief Christi. Ist unser Leben so, dass wenn die Menschen unser Leben lesen, unser Leben zur Kenntnis nehmen, darin Christus begegnen. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Wilhelm Busch sagt in einer Predigt über unseren Abschnitt, oh, dass wir doch solch ein Volk um Jesus wären, das den Blinden an den Straßen seinen Namen verkündigt. Und ich fahre fort, und dass diese Blinden dann sehend werden und Klarheit bekommen über Jesus. Das ist unser Auftrag. Und Gott schenke uns gerade auch in diesem Jahr 2013, dass wir in unserem persönlichen Leben und auch als ganze Gemeinde diesem Auftrag doch noch viel mehr entsprechen können. Dass Menschen, geistlich Blinde, durch unseren Dienst, durch unser Leben, durch unsere Gebete, durch unser Zeugnis sehend werden. Jesus kennenlernen, das Heil finden. Damit sind wir beim dritten Punkt und dem letzten für heute, ein fester Glaube aus der Klarheit über Jesus. Ein fester Glaube aus der Klarheit über Jesus. Wie lange braucht es, bis man einen festen Glauben hat? Das muss keineswegs jahrelang dauern, bei den Blinden dauert es nur wenige Minuten. Ist auch eine ganz häufige Erfahrung, liebe Geschwister, wenn ein Mensch dem lebendigen Herrn begegnet und der Geist Gottes an ihm wirkt und es geschieht wie bei Paulus, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, dann kann man es immer wieder erleben, dass ein Mensch von einem Augenblick zum anderen Klarheit über Jesus gewinnt und an einem festen Glauben dem Herrn Jesus nachfolgt. Ist nicht jede geistliche Biografie gleich, aber das gibt's ganz häufig, dass Menschen von einem Augenblick auf den anderen völlig ergriffen werden. Bei den Blinden also dauert es nur wenige Minuten und wie kommt es dazu? Er hört von Jesus und er ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sein Ruf geht nicht ins Nebulöse, ins Ungewisse. Der Blinde betet ganz zielgerichtet, Jesus. Liebe Geschwister, ist doch was ganz anderes, dass wir nicht hey du da sagen müssen. Wir dürfen Jesus sagen, wir kennen ihn. Der Blinde betet ganz zielgerichtet Jesus. Und die Bibel sagt mindestens dreimal, wer den Namen des Herrn anruft, wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet werden. Und noch mehr, der Blinde ruft zu Jesus und nennt ihn Sohn Davids. Das ist überraschend. Warum ruft er ihn Sohn Davids? Sie hatten doch gesagt, Jesus von Nazareth geht vorüber. Das sagt uns die Bibel nicht, aber das können wir sehr zuverlässig schlussfolgern. Aus der Tatsache, dass das Volk sagt, Jesus von Nazareth, und der Blinde sagt, Sohn Davids. In dem Herzen des Blinden geht in diesem Augenblick ein ganz großes Licht auf. Er kennt die heiligen Schriften und er weiß, dass darin der Welt ein Heiland, ein Erlöser versprochen wird. Und dieser Erlöser ist der Sohn Davids. Viele prophetische Worte haben ihn angekündigt. Nur ein Beispiel von vielen, Hesekiel 37, Vers 25, da lesen wir, und sie werden in dem Land wohnen, nämlich wenn Gott sein Volk wieder zurückführt ins verheißene Land. Und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder, bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Das ist aber jetzt der Prophet Hesekiel. Um 600 vor Christus, da ist der König David schon seit rund 400 Jahren tot. Also damit ist ganz klar, und das war auch dem Volk Gottes zu jedem Zeitpunkt klar, als dieses prophetische Wort ergangen ist, damit ist nicht mehr der alte, längst verstorbene König David gemeint, sondern Gott redet hier von einem zweiten David, von einem Sohn Davids, den Gott erwecken wird, dass er über Israel Herr sei. Und der Blinde hatte das sich sehr wohl eingeprägt. Der wusste über den Sohn Davids Bescheid. Und dann hat der Blinde auch viel über Jesus gehört. Auch davon können wir mit Gewissheit ausgehen, denn wir sind ja im dritten und letzten Jahr der Erdenzeit Jesu. Seit 3 Jahren war der Name Jesu in aller Munde. Und beim Sitzen und Betteln hatte der Blinde viel Zeit zum Nachdenken. Und wie er so nachdachte, da ist ihm ganz offensichtlich aufgefallen, das Leben dieses Jesus von Nazareth, das stimmt doch ganz auffällig überein mit dem, was die Bibel über den kommenden Messias, über den Sohn Davids vorausgesagt hat. Und jetzt, als Jesus vorübergeht, da ist ihm klar, dieser Jesus, das ist der Sohn Davids. Das ist der verheißene Heiland und Erlöser. Der kann mir helfen. Und da brüllt er aus Leibeskräften, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dass er brüllt und nicht nur leise wimmert oder sonst irgendwas, können wir aus dem Zusammenhang ersehen, denn die anderen, da kommen wir später noch drauf, die sagen, mach nicht so ein Geschrei. Er schreit zu Jesus. Und sein Gebet war ein Schuss ins Tor, ein Volltreffer. Inwiefern soll ein Beispiel klar machen, stellen wir uns vor, da liegt auf der Straße eine Blechbüchse. Ein Junge kommt vorbei, sagen wir mal 12 Jahre alt, was wird er tun? Wer von uns war mal 12 Jahre alt, was hätten wir getan, wenn eine Blechbüchse da liegt? Er nimmt die Blechbüchse im Vorbeigehen mit dem Fuß mit und kickt die so vor sich hin. Aber irgendwann mal ist die Straße zu Ende, er muss abbiegen, was macht er? Tor steht keins rum. Irgendwann schießt er die Blechbüchse links oder rechts ins Gebüsch. Wie ganz anders ist's, wenn wir ein Fußballspiel anschauen, Champions League Finale. Und der Stürmer hat einen Ball am Fuß und schießt. Der schießt nicht rechts oder links ins Gebüsch, der schießt ins gegnerische Tor. Das ist ein Treffer, ein Volltreffer. Geht mit seiner Mannschaft in Führung. Liebe Geschwister, diesen Unterschied gibt es oft auch bei unseren Gebeten. Oft sind unsere Gebete so ins Ungewisse hinein, wie eine Blechbüchse ins Gebüsch geschossen. Aber dieser Blinde, der hat sein Gebet wie einen Treffer ins gegnerische Tor, aber nicht ins gegnerische Tor, ins Herz Gottes. Sein Gebet wendet sich an Jesus, den lebendigen Gott selber. Volltreffer. Nun ist allerdings wichtig, was der Blinde erbittet, wie er sich an Jesus wendet. Da gäbe es unzählige Möglichkeiten. Die nächstliegende könnte welche sein, dass er anfängt, mit Jesus zu rechten. Wie kann Gott das zulassen, dass ich blind hier am Straßenrand sitzen muss? Das ist das, wie 80%, 90%, 99% unserer Mitmenschen mit Gott reden, wenn sie überhaupt mit ihm reden. Wieso? Sehr interessant, gell? Die Menschen fragen nie nach Gott. Aber wenn es ihnen dreckig geht, dann kommen sie zum Herrn und sagen, wieso? Interessant, dass der Blinde genau das nicht sagt. Erst vergangene Woche hörte ich von einer Frau, die sagte, ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt. Sie hatte ein Kind in jungen Jahren verloren. Es ist schmerzlich. Friedrich Nietzsche haderte sein Leben lang mit Gott, weil sein Vater einen furchtbaren Tod hatte sterben müssen. Das Leid kann einen Grund zum Hader mit Gott geben. Aber dieser Blinde hadert nicht mit Gott. Er beugt sich unter Gottes Hand und bittet, erbarme dich meiner. Er fordert kein Recht ein. Liebe Geschwister, wo kämen wir hin, wenn wir vor Gott Recht haben wollten? Gerechtigkeit. Zum Glück handelt Gott nicht mit uns nach unserer Gerechtigkeit. Er handelt mit uns nach seiner Gerechtigkeit, die er für uns am Kreuz vollbracht hat. Und das ist Gnade. Und der Blinde erbittet Gnade. Erbarmen. Erbarme dich meiner. Da geht mir gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, der mir auch beim Bibellesen selber immer wieder in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass Gott ganz oft sagt, um meines Namens willen. Ist hochinteressant. Der Herr sagt nicht um euretwillen. Er sagt um meines Namens willen, weil er der Erbarmende, der Liebevolle, der Fürsorgliche ist. Um seines Namens willen handelt er so, wie er handelt. Handelt er auf unsere Gebete, wendet er sich uns erbarmend zu, dass auch die Menschen, die Völker, die Heiden sehen, wie Gott ist, um seines Namens willen. Wilhelm Busch liest diesen Gedanken mit einem Beispiel. Er schreibt, ich höre den ganzen Tag Menschen, die erklären, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein fleißiger Mensch, ich bin ein frommer Mensch. Ich tue Recht und scheue niemand. Ich kann erwarten, dass Gott mir beisteht und mich am Ende selig macht. Und Wilhelm Busch fährt fort, das ist ein tödlicher Selbstbetrug. Und er veranschaulicht das an einem Beispiel. Er erzählt, ich kam einmal von der Schweiz zurück, in meinem Geldbeutel hatte ich noch einen silbernen Franken. Versehentlich legte ich in einem deutschen Laden diesen Franken anstelle einer Mark auf den Tisch. Der Kaufmann schob ihn zurück und sagte, diese Währung gilt hier nicht. Ein sehr treffliches Beispiel, liebe Geschwister, musste ich denken. Wieso ist doch ein echter Schweizer Franken? Echtes Geld. Gilt aber nicht in Deutschland. Und Wilhelm Busch fährt fort und sagt, genauso ist es, wenn wir mit unseren guten Werken vor Gott treten wollen. Erstens müssten wir da wohl schon alle ziemlich tief graben in unserem Geldbeutel, wenn wir wirklich gute Werke finden wollten, die der Rede wert sind. Mancher mag manches aufzuweisen haben, wie der Apostel Paulus. Der sagt, ich habe viele gute Werke, habe das Gesetz gehalten von Jugend auf. Aber ganz egal, ob wir viel oder wenig an guten Werken vorzuweisen haben, wenn wir die guten Werke bei Gott gewissermaßen auf die Ladentheke legen, dann schiebt Gott sie zurück und sagt, diese Währung gilt bei mir nicht. Bei mir gilt nur die Währung von Karfreitag, das Blut meines Sohnes, das mein Sohn für dich vergossen hat. Allein dieses Blut macht rein von aller Sünde. Alle unsere guten Werke, ob eingebildet oder echt, können wir vor Gott getrost vergessen. Bei Gott zählt nicht Verdienst, sondern Gnade. Das Erbarmen um Jesu willen, das Heil, das er für uns vollbracht hat. Es gibt für einen Menschen nichts Wichtigeres, als dass er dieses Heil in Jesus findet und annimmt. Dass doch auch heute viele rufen und bitten, Herr Jesus, erbarme dich meiner. Und dass wir doch eine Gemeinde sind, durch die noch viele von Jesus hören. Amen.